Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo, hier sind wir wieder, die drei vom Stories Podcast, die besten Geschichten direkt ins Ohr. Ich sage Hallo zu meiner Kollegin Sarah O'Connor.
Hallo.
Und zu Frank Menten.
Hallo.
Und wir fangen auch gleich an. Und ihr wisst, Sie wissen, bevor es neue Bücher gibt, kommt ein Aprilgedicht.
Uriel Birnbaum, Aprilmorgen. Vogelzwitschern, Kinderstimmen, sonst ist alles still. Weiße Morgenwolken schwimmen durch den blau durchscheinenden, feuchten sowie weinenden Himmel des April. In ganz jungen, in ganz zarten Blättern, die noch kein Wind bewegte, träumt der Garten, in dem noch nicht gleißenden, alles erst verheißenden Morgensonnenschein. Sehnsuchtselig, zeitversäumend, an den Atem hält, die nach Nacht und Winter träumend auf die Augen machende, eben erst erwachende, wunderbare Welt.
Sehr schön.
Oder?
Wie heißt der Autor?
Das ist Uriel Birnbaum.
Hm.
Ich fand es auch wunderschön.
Und sag doch nochmal, aus welcher wunderbaren Anthologie wir immer unsere Gedichte nehmen.
Ja, stimmt. Das ist, das sind diese wunderschönen kleinen Reklamheftchen, die Monatsgedichte. Und jetzt natürlich aus dem Monat April.
Hm, sehr schön.
Kosten nur 5 Euro.
Gut, also,
Mitnahmeartikel.
Ja, perfekt. Perfektes Gastgeschenk. Oh, wenn man mal wieder Gast sein darf irgendwo.
Sagst du was?
Aber kennt ihr den Autor?
Nee,
ich habe noch nie von dem gehört.
Nein.
Gut, dann bin ich ja froh. Ich dachte schon, ich bin jetzt als Einziger vollkommen unwissend, aber es ist schön, dass ihr diese Unwissenheit mit mir teilt. So, Kanada ist immer noch Gastland, dieses Jahr auch wieder, wenn es denn eine Buchmesse geben sollte, aber auch ohne Buchmesse, Kanada hält die Fahne hoch. Und ich habe mir ein Buch ausgesucht, das Romandebüt eines Sachbuchautors, nämlich Jörg Margenau, das in Kanada spielt. Ein Mann ist auf dem Weg zu seinem im Sterben liegenden Vater. Jahrelang hatten die beiden keinerlei Kontakt, doch jetzt, am Ende eines Lebens, möchte der Vater seinen Sohn noch einmal sehen. Der setzt sich auch flott ins Flugzeug, mietet ein Auto, in Kanada angekommen, und fährt durch die kanadische Nacht, hoffend, seinen Vater noch lebend anzutreffen. Bei Klett-Cotta ist dieser kleine, schmale Band erschienen, ein sehr, sehr vielschichtiges Buch, die kanadische Nacht heißt es. Und der Erzähler denkt auf der Fahrt durch die Nacht an sein unlängst gescheitertes Projekt. Eine Biografie über einen Dichter war das. Und darüber hinaus reflektiert er auch das Verhältnis zu seinem Vater und das seiner Eltern zueinander. Die haben sich irgendwann getrennt. Er hat eine Stiefmutter bekommen, mit der er nicht so zurechtkam. Und die Gedankengänge greifen ineinander. Eins kommt zum anderen. Fragen drängen sich auf. Und ich glaube, wir kennen das ja alle, wenn wir durch die Nacht fahren und man fährt so relativ stoisch vor sich hin. Das, man meandert ja so in seinen Gedankengängen. Ne? Ich finde, es geht mal hierhin, mal von Hölzchen auf Stölzchen. Man denkt an alles irgendwie und nichts. Und Hölderlein spielt übrigens auch noch eine große Rolle, weil der Autor da eine sehr, sehr enge Beziehung zu hat. Und jetzt könnte man denken, das klingt jetzt sehr zerfasernd. Das ist aber überhaupt nicht so. Das liest sich nämlich unglaublich fesselnd und es hat eine wunderschöne und genaue Sprache. Und das hat mich sofort überzeugt und an die Hand genommen und ich musste dann selber ganz viel nachdenken. Auch mein Vater ist ja früh gestorben leider und habe ich natürlich da lange drüber nachgedacht auch. Und ich fand es ganz schön, dass man in diesem Buch auch erkennt, dass Sprache den Blick auf die Realität verändert. Dass es auch Sprache es schafft, ganz andere Bilder und Realitäten zu schaffen und vor allem, dass Sprache den Geist total schärft. Und wie gesagt, es ist ein Debütroman dieses Sachbuchautors. Es ist ein bisschen Künstlerroman, ein bisschen Familienroman, ein bisschen Roman über das innere Exil. Und man kann das total genießen. Es wird zwar viel theorisiert, es gibt ganz viele philosophische Gedankenexperimente, aber es ist doch alles sehr, sehr real und sehr gegenwärtig. Und ein sehr, sehr beeindruckender Roman, der von dem so eine ganz tiefe Ruhe ausgeht. Und das ist quasi, den zu lesen, ist so ein bisschen wie, würde man selbst durch die Nacht fahren oder würde man in einem tiefen, ruhigen See schwimmen oder wäre man in einem einsamen Wald ganz allein. Also sehr kontemplativ, sehr inspirierend und eine absolute Wohltat. Ein bisschen wie so ein Moment in einem Spa-Bereich.
Oh, wow, das klingt ja schön.
An.
Sarah, darf ich jetzt?
Ja, Anne, du darfst.
Weil nach so viel Kontemplation kommt jetzt Tempo. Ashley Audren habe ich dabei, der Verdacht. Und ich habe es am Wochenende inhaliert. Es war ein Tipp von Frank, der es mir ins Fach gelegt hat und hat gesagt, ich glaube, das ist was für dich. Und wie recht hast du damit gehabt? Im Mittelpunkt steht Blythe, eine verheiratete Frau Mitte 30, die selber eine sehr, sehr schwierige Familiengeschichte hat. Blythes Mutter hat die Familie verlassen, als sie 13 Jahre alt war. Blythes Großmutter hat sich das Leben genommen, als wiederum Blythes Mutter ein Teenager war. Und deswegen scheint ihr eigenes Glück vollkommen, als sie und ihr Mann ihr erstes Kind bekommen, Violet. Und sie ist völlig gewiss, dass ihre Tochter es einmal viel besser haben soll als sie selbst. Sie soll ausschließlich Anerkennung, Geborgenheit und Sicherheit erfahren. Und wir merken aber schon von Beginn an, also eigentlich schon von dem Moment an, als sie die Kleine mit nach Hause nimmt, dass das kein einfaches Verhältnis ist zwischen den beiden, dass Blythe immer wieder droht zu scheitern an ihren eigenen Erwartungen, an das Mutterglück und an die Harmonie, die mit ihrer Tochter herrschen soll. Und es fragt sich eben immer wieder, welche Schatten auf unsere Lebenslinien diejenigen werfen, die vor uns da waren und die uns geprägt haben. Und man weiß von der ersten Seite an, es wird irgendwie was Schreckliches passieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt beim Lesen, wenn sich so ein Unheil aufbaut, an ganz kleinen Gesten und Sätzen, wo man einfach merkt, es macht sich so ein beklemmendes und unheilvolles Gefühl breit. Und
im Film würde man die Augen zumachen. Ne?
Genau.
Natürlich beim Lesen nicht, aber im Film würde man jetzt sagen, oder ich gehe kurz raus.
Genau, ne? Man nimmt sich schon mal das Kissen auf den Schoß, was man dann vors Gesicht presst. Ne? Und immer stärker merken wir beim Lesen, dass der Schein einfach trügt, dass das Familienglück ganz zerbrechlich ist und sich hinter der kleinen, makellosen Stirn von Violet eine ganz dunkle und unbekannte Welt auftut. Also ich konnte es echt nicht. Ich habe wirklich durchgelesen, ist mir schon lange nicht mehr so passiert. Es ist wie so eine Mischung aus Rosemary's Baby und Lass uns über Kevin reden von Lionel Shriver, ein Buch, was ich auch ganz großartig fand. Und sie nähert sich so damit diesem unvorstellbaren und unaussprechlichen und ja, eben dem Verdacht. Und trotzdem würde man dem Roman Unrecht tun, wenn man sagt, das ist einfach nur so ein Familienthriller mit Page-Turner-Garantie, weil dazu erzählt sie zu ausgefeilt und zu klar eben auch von mütterlicher Ambivalenz, von dem, was eben keinen Platz haben darf in der Erwartungshaltung vieler Eltern, vieler Frauen. Sie erzählt von elterlicher Loyalität und natürlich auch von dem, was Familien im Innersten zusammenhält. Also vielen Dank für diesen Tipp, Frank. Es hat mich wirklich begeistert.
Ja, also ich bin ja auch, fand es ja auch ganz, ganz toll. Am Anfang war ich nicht ganz sicher, wohin es geht, aber je mehr man da in diese Geschichte eintaucht, desto mehr wie schaudert es einen auch. Und ich fand es auch faszinierend, wie sie das aufgebaut hat und wie das irgendwie diese Spannung hält. Und es geht ja in so viele verschiedene Richtungen. Also das fand ich irgendwie, ich fand es auch sehr, sehr gut. Einfach ein ganz, ganz toll gearbeiteter Plot und super geschrieben auch. Also
wir sind sicher, dass die Filmrechte schon verkauft sind.
Garantiert. Garantiert. Also Reese Witherspoon hat da bestimmt wieder zugeschlagen, macht da sowas wie Big Little Lies draus, könnte ich
vorstellen. Ja, eine Miniserie.
Ja, ja, juhu! Garantiert. So, Sarah, aber jetzt darfst du auch mal zu Wort kommen wieder.
Na, endlich. Ich kann leider nicht mitreden über diesen Roman, aber ich finde, der hört sich unglaublich spannend und unglaublich interessant an. Und ich habe jetzt was wieder ein bisschen zum Runterkommen.
Sehr gut.
Und zwar den neuen Roman von Mirko Bonnet, Seeland, Schneeland, bei Schöffling und Co. erschienen, der es mir wirklich sehr, sehr angetan hat. Ganz im Gegensatz zum aufkommenden Frühling spielt das Ganze in Schnee und Eis. Da muss man sich natürlich ein bisschen drauf einlassen. Aber ich finde, das geht eigentlich besonders gut, wenn es draußen ein bisschen wärmer ist. Zu Mirko Bonnet muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Stand schon auf der Long- und auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis, ist ein Autor, ein Übersetzer auch, übersetzt wirklich tolle, große Namen ins Deutsche. Und ich habe noch nichts von ihm gelesen bisher. Ihr bestimmt schon. Das ist wirklich mein erster Mirko Bonnet. Und ich muss sagen, wie schon gesagt, hat es mir sehr angetan. Es ist eine ganz interessante Geschichte, die vor genau 100 Jahren spielt. Also 1921 geht's los. Der Erste Weltkrieg ist noch nicht lang vorbei. Die spanische Grippe hat gewütet. In fast jeder Familie gab es Tote zu beklagen. Und wir treffen den jungen Merce Blackborough, als er am Fenster sitzt der elterlichen Schiffszimmerei in Newport in Wales. Er starrt aus dem Fenster, ist depressiv. Familie Blackborough macht sich große Sorgen, denn so kennen sie ihren jüngsten Spross überhaupt nicht. Merce denkt an Annett Muldoon. Eine junge Frau, in die er unsterblich verliebt ist, schon seit vielen, vielen Jahren, sie aber nicht an ihn. Und nun hat sich Annett überlegt, ihre Eltern sind gestorben, ihr zukünftiger Ehemann ist, wie man so sagte, im Krieg geblieben. Es hält sie nichts mehr in Newport, sie möchte weg, sie möchte was Neues, sie möchte was anderes und sie entschließt sich, nach Amerika auszuwandern. Merce ist also untröstlich. Es kommt ihm zu Ohren, dass das Schiff, auf dem Annett unterwegs ist, die Orion, ein sehr, sehr altes Schiff, schon voller Rost und Knarz an allen Ecken und Enden, war einst ein deutsches Schiff, was als Reparationszahlung quasi an die Engländer gegangen ist. Und auf dem ist sie quasi unterwegs mit fast 2000 anderen Passagieren. Das Schiff ist überfrachtet und einfach unglaublich alt. Und irgendwann kommt auch noch ein Sturm auf. Wirklich der Sturm des bisherigen Jahrhunderts. Es ist so viel Eis und Schnee, es ist so kalt. Und das Schiff bleibt stecken. Und zwar vor der nordschottischen Küste. Und dann bricht auch noch die Schiffsschraube.
Oh nein.
Das kommt also unserem jungen Merce zu Ohren. Und er entschließt sich, er muss was unternehmen. Er kann die Liebe seines Lebens, auch wenn das erst einmal unerwidert ist, nicht in ihr Schicksal entlassen, was eventuell ertrinken bedeutet. Und er macht sich auf den Weg, um ihr zu helfen. Das ist der grobe Plot dieses Romans. Es gibt natürlich einiges an Personal hier. Also wir haben Merce, wir haben Annett, wir haben einen unglaublich reichen, unglaublich versoffenen Amerikaner namens Diver Roby, der ebenfalls an Bord ist, der sich irgendwann entschließt, ich möchte das ganze Schiff jetzt kaufen. Und mitten, kurz bevor dieser Sturm passiert und das Schiff havariert quasi oder fast havariert, entschließt er sich, das auch noch umzutaufen. Es hieß nämlich, als es noch in deutscher Hand war, Seeland, und er tauft es jetzt Sealand, um unter seiner Flagge quasi zu segeln. Mit an Bord ist außerdem noch Bryn Meek, sein langjähriger Assistent. Und dann greift quasi Mirko Bonnet, das Schiff hat drei Etagen, also erste, zweite, dritte Klasse, greift sich Mirko Bonnet noch einige exemplarische Figuren aus diesen drei Klassen heraus und schafft somit wirklich auch noch ein großes Gesellschaftspanorama durch alle Schichten und Klassen. Das ist große Literatur, finde ich. Es sei noch dazu gesagt, dass der Merce Blackborough ein unglaublicher Abenteurer ist. Wir konnten ihn schon kennenlernen, also die es gelesen haben, ich ja nicht, in Der eiskalte Himmel von Mirko Bonnet, welches 2005 schon erschienen. An diesem neuen Werk schrieb er 15 Jahre, denn der junge Merce Blackborough war tatsächlich mit Shackleton schon auf der Endurance unterwegs und 2 Jahre lang im ewigen Eis eingeschlossen. Und das wird alles so wunderbar verwoben. Es gibt Literaturbezüge, Tolstoi, Joseph Conrad, und ich finde auch in genau diesem Stile, im Stile der großen Romanciers, ist dieser ganze Roman geschrieben. Ich finde es einfach nur wunderbar, unglaublich spannend, wahnsinnig gut recherchiert. Ich habe so viel erfahren über diese Zeit von vor 100 Jahren. Ich habe immer wieder zurückgedacht und dachte, wow, ich lebe genau 100 Jahre später. Ich fand das wahnsinnig interessant. Ich finde, man wird wirklich sehr belohnt, auch wenn man sich in Schnee und Eis begibt. Das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein.
Wow, was für ein Plädoyer. Und ach, ist es so eine Mischung aus einem Abenteuer und einem Liebesroman?
Ja, tatsächlich ja. Du hast aber auch gleichzeitig wirklich diesen Gesellschaftsroman. Mhm. Es ist viel. Es gibt viele Stränge, die er wunderbar zusammenführt. Und das ergibt sich so ein ganzes schönes Panorama. Ich war echt sehr, sehr angetan.
Toll. Toll, Sarah, vielen Dank.
Ja, danke euch. Frank, mit dir geht's weiter. Ich bin schon gespannt.
Ja, ich bin noch ganz atemlos irgendwie. Nicht atemlos, ich bin noch ganz gebannt. Atemlos bin ich ja gar nicht.
Atemlos durch den Podcast.
Genau. Ich singe jetzt auch nicht, keine Angst. Ich weiß nicht, krasse Überleitung. Sind Sie auch Fans von Kudamm 56, 59 und 63? Ich habe das jetzt 59 und 63 hintereinander weg inhaliert. Ich finde, es wird ja jede Staffel besser. Und 63 hat mich so gepackt, dass ich am Schluss wirklich, ich hätte am liebsten das ZDF angerufen, gesagt, bitte, bitte drehen Sie sofort weiter. Das geht gar nicht, dass jetzt so eine lange Pause einstehen soll. Also wenn Sie das mögen oder auch von Annette Hess, der Drehbuchautorin und Ideenfinderin von Kudamm 63, 59, 56 und auch von Weißensee. Also wenn Sie das lieben, dann habe ich jetzt einen Buchtipp für Sie. Christine Drews Freiflug spielt in Köln in den 70er Jahren und dort gibt es Katharina Berner, die stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie, die machen Waschmittel, in Waschmittel macht diese Familie und die hatte von jeher ihren eigenen Kopf. Sie ist die jüngste von vier Kindern, die älteren beiden Schwestern sind verheiratet, die haben auch anscheinend ihr Glück in der Ehe gefunden und auch gesucht, wie es auch ihr sehr konservativer Vater vorgesehen hatte. Der einzige Sohn ist natürlich der Firmenerbe und Nachfolger des Vaters an der Firmenspitze. Aber Katharina, wie gesagt, die hatte ihren eigenen Kopf und die hat zum Leidwesen des Vaters Jura studiert und arbeitet auch tatsächlich noch als Rechtsanwaltin, noch dazu in einer Kanzlei und sie möchte sich selbstständig machen, was so ein bisschen belächelt wird. Und das Klima in dieser Kanzlei ist auch sehr zeitgemäß. Das will heißen, die Frauen werden nicht ganz für voll genommen und belächelt. Und selbst Katharina, die ja nun wirklich Anwältin ist, muss sich da so einige sexistische und unverschämte Bemerkungen ihrer Kollegen gefallen lassen. Da gibt's wirklich unterirdische Dispute. Also wenn sie was anhat, egal was sie anhat, das wird immer kommentiert. Es ist entweder zu fraulich, dann ist es nicht richtig. Ist sie zu streng, ist es nicht richtig. Ist sie mal irgendwie ein bisschen kurz angebunden, dann wird direkt gesagt, aha, die Rote Armee ist anscheinend im Anmarsch. Ne? Also wir wissen, was damit angedeutet werden soll. Also wirklich unmöglich. Beim Lesen habe ich immer nur gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber nun ja, und Katharina möchte nicht nur deswegen auch weg, weil sie möchte einfach auch sich selbstständig machen, eine eigene Kanzlei finden. Nicht so einfach, da auch die Räume zu finden, weil immer, wenn sie vorstellig wird, sagen die Makler, ach so, naja, aber sie werden ja sicherlich bald heiraten und Kinder kriegen, also von daher brauche ich ihnen ja eigentlich gar nichts vermieten. Aber die Dinge ändern sich, als die junge Rita Mayburg bei ihr vorstellig wird, denn die, eine junge Frau, gerade mal Anfang 20, die ist ausgebildete Pilotin, hat das alles selbst finanziert und möchte natürlich gerne zur Lufthansa gehen. Das ist natürlich die Fluggesellschaft in Deutschland, zu der man unbedingt möchte. Die Lufthansa verweigert ihr das aber, weil sie einfach sagt, grundsätzlich stellen wir keine Frauen fürs Cockpit ein. Denn Frauen können ja aufgrund der monatlichen Periode, wo sie dann hormonell total durch den Wind sind, kann man denen natürlich nichts einvertrauen. Ne? Die sind ja dann kopflos und um Gottes Willen, die dann am Steuer eines Passagierflugzeugs, eventuell könnte man eher so ein Frachtflugzeug an, aber auf keinen Fall das. Und Katharina übernimmt den Fall und verklagt die Lufthansa und deren Hauptanteilseignerin, die ja die Bundesrepublik Deutschland ist. Das ist ein wirklich unglaublich mitreißender Roman und ich kann Ihnen gleich sagen, Rita Mayburg gab es wirklich. Denn Rita Mayburg war tatsächlich die erste Frau weltweit, die ein Linienflugzeug geflogen ist. Und zwar von Köln nach München. Das ist auch, der Flug ist auch hier mit drin. Und allerdings die Personen, also die familiären Hintergründe Rita Mayburgs, darüber ist wenig überliefert und das hat sich dann Christine Drews, die Autorin, ausgedacht, sowie auch Katharina Berner eine sehr fiktive Figur ist. Aber trotzdem zeigt dieser Roman anhand des privaten und beruflichen Umfelds von Katharina Berner, wie erstarrt diese Strukturen in den vermeintlich so liberalen 1970er Jahren wirklich waren. Denn das hat mich wirklich oft unfassbar wütend gemacht und ich habe manchmal gedacht, vieles, was man da so liest und das ist, glaube ich, heute in vielen Köpfen immer noch sehr präsent. Das ist ein Roman, wie gesagt, unglaublich mitreißend. Es geht um Gleichberechtigung in einer der Frauen in einer von Männern dominierten Welt. Und ich finde, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Und wenn man sich nochmal so Revue passieren lässt, der Roman schildert natürlich diesen Prozess, aber nicht nur. Dass der Prozess nicht gut ausging für Rita Mayburg, ist, glaube ich, kein Wunder. Das weiß man ja auch. Erst 11 Jahre später, also Ende der 80er Jahre, hat die Lufthansa es denn endlich zugelassen, dass Frauen auch die Pilotenausbildung machen können. Und auch heute sind nur 5% aller Piloten weltweit Frauen. Das ist unglaublich. Aber wie gesagt, dieses Buch unbedingt lesen. Ich finde, es ist ein so wunderbar komponierter Unterhaltungsroman. Man liest das, man pflügt da so durch, also man fliegt, haha, wahnsinniger Gag, man fliegt da einfach nur so durch. Ich kann es nur jedem und jeder unbedingt ans Herz legen. Es ist beste Unterhaltung und wie gesagt, wenn Sie auch Entzugserscheinungen haben von Kudamm, leben Sie dieses Buch und freuen Sie drauf. Und ich bin mir sehr sicher, auch das wird mindestens ein ZDF-Zweiteiler werden. So, das war's von mir aus.
Wow. Wow. Das war jetzt wirklich atemlos durch die, also
durch den absolut
atemlos durch den Freiflug. Toll. Vielen Dank, Frank. Bei mir geht es weiter, wieder mit einem Tipp von Frank. Und zwar...
Das ist eigentlich mein Podcast.
Wir wissen es doch eigentlich alle.
Genau. Sie wissen, ihr wisst es und wir wissen es auch. Es heißt, im Wasser sind wir schwerelos und übersetzt ist es von der wunderbaren Brigitte Jakobait, geschrieben hat es Tomasz Jedrowski. Und es spielt in Polen im Jahr 1980, genauer gesagt im Sommer 1980 an der Masurischen Seenplatte. Und dort treffen sich Ludwig und Janusz und erleben ihre erste Liebe in dieser endlosen Wälder- und Seenlandschaft. Und obgleich Homosexualität im kommunistischen Polen nicht offiziell verboten ist, ist doch klar, dass ihre Beziehung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und dass sie es eigentlich nur in diesem, ja, nur im Verborgenen, in diesem kleinen Sommereiland leben können. Und als sie zurück sind in Warschau, wird die Unterschiedlichkeit in den Charakteren der beiden und sich in den auftuenden Gräben ganz offensichtlich. Es ist nämlich, ja, Sommer, die Solidarność hat sich gerade gegründet und sie versammelt die von Misswirtschaft und Repression ausgelaugten Menschen hinter sich. Die Straßen füllen sich mit Protestierenden und während Janusz sich für ein Leben als Beamter entscheidet und zwar auch dort, also wirklich ganz heftig, nämlich in der Zensurbehörde, wo darüber entschieden wird, welche Bücher, welche Artikel veröffentlicht werden, welche nicht. Er entscheidet sich also für ein Leben im Schutz des politischen Establishments, ist Ludwig ganz anders, stellt sich eigentlich für sein Leben was ganz anderes vor, eine größere Freiheit, sowohl eine innere Freiheit als auch eine politische Freiheit. Und es ist völlig unklar, was er tun wird, weil als es Herbst wird, ist dann klar, dass wir eben nur im Wasser schwerelos sind und ansonsten gebunden durch die Kräfte unserer Gegenwart. Und ich war völlig am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich habe es gerade noch mal Frank erzählt, weil ich so ein bisschen an diesem schwärmerischen Ton gestört habe. Aber spätestens nach ein paar Seiten, als klar wird, welche Analogie sich auftut, nämlich die universelle Frage, welchen Wert wir aufrechtem Gang innerer Freiheit und Integrität beimessen und wie schwierig das ist im Umfeld von politischem Druck und einem Angstregime, hat mich das Buch wirklich einfach komplett gehabt. Und gerade weil heute kaum jemand von uns glücklicherweise diese Frage beantworten muss, also die Frage, mit wie viel Angst kann ich eigentlich leben wollen und noch ich selber sein? Gerade weil das heute für viele von uns so einfach ist, finde ich, ist es immer wieder ganz wichtig, sich damit zu konfrontieren und auch ganz demütig zu sein über die Zeit oder zu der Zeit, in der wir leben. Weil letztendlich lieben, wen man möchte und sein dürfen, der man ist, darum, glaube ich, geht es. Und Tomasz Jedrowski erzählt in seinem Debütroman ganz eindringlich, in wunderbarer Sprache, sehr einfühlsam und ist für mich auf jeden Fall ein Buch, was bleiben wird. Ein echtes Kleinod.
Ganz, ganz schönes Buch, finde ich. Ne? Es ist so, der Guardian hat es ja auch, das nannte es das schönste Buch des Jahres, also des letzten Jahres, und Ich finde, das stimmt auch einfach so. Es ist einfach ein schönes Buch mit einer ganz wichtigen Botschaft. Und Brigitte hat das, finde ich, ganz toll übersetzt,
ja,
auch. Ne?
Also wenn man jetzt schon, also schon alleine, wenn man der Originaltitel ist, glaube ich, einfach nur Black Deep Water. Mhm. Das könnte man ja auf vielerlei Arten übersetzen. Aber im Wasser sind wir schwerelos. Das sagt schon so viel aus, finde ich, über den Ton und über den Geist des Buches. Das
absolut
ist große Übersetzungskunst.
Ja.
Also wenn wir jetzt gerade hören, dass man We Climb the Hill auch übersetzen kann mit den Hügel hinauf.
Ja.
Also da ist, im Wasser sind wir da schwerelos, dann schon was anderes.
Und immerhin haben da drei Übersetzerinnen dran gearbeitet, ja, an diesem Satz, muss man ja auch mal sagen. Ne?
Ja.
Also von daher, Brigitte, Chapeau.
Genau, wenn du das hörst, Brigitte, zweimal Chapeau.
Ja.
Ich bin noch ganz ergriffen. Vielen Dank, Anne. Und ich kann leider schon wieder nicht mitreden. Aber es kann sich ja noch ändern.
Ja, die besten Kundinnen nach unserem Podcast sind wir immer wir
ganz
selbst.
Genau, so ist es. Da sagst du was, Anne. Ich habe jetzt noch mal was ganz anderes als das Buch von dem Mirko Bonnet. Da ging es ja auch um ganz existenzielle Fragen. Da ging es um Liebe, um Krieg, um Krankheit, um Sehnsucht, auch um Selbstverwirklichung. Wo und wie möchte ich leben, mit welchen Menschen um mich herum. So geht es in dem Buch, was ich jetzt Ihnen und euch vorstellen möchte, ebenso um ganz Existenzielles, aber doch wieder ganz anders. Und zwar in einem irgendwie ganz viel moderneren Gewand kommt das daher. Das heißt, die Hauptsache, und die Hauptsache ist der Job. Es ist ein Debütroman von Hilary Leichter. Im Englischen, im Original heißt es Temporary. Ist übersetzt von Gregor Runge und im Arche Verlag erschienen. Und mich haben die knalligen Farben des Covers einfach sehr angesprochen. Und deswegen habe ich es in die Hand genommen, mal reingelesen und es hatte mich. Es ist ein ganz, ganz besonderes Buch. Ein ganz besonderer Ton, finde ich, den sie da trifft. Sehr besondere Bilder, die sie schafft. Es geht um eine junge Frau, lebt in New York, sie wird nie namentlich genannt und sie ist immer nur eine vorübergehende Angestellte. Also sie wird immer von einer Zeitarbeitsfirma vermittelt. Und zwar, es geht eigentlich so ganz, ganz normal noch los. Zum Beispiel wird sie Fensterputzerin, diesen großen Wolkenkratzerin. Dann wird sie aber auch mal kurzzeitig als CEO einer großen Firma eingesetzt, ohne dass sie jegliche Qualifikation dafür hätte. Aber egal, es muss einfach jemand jetzt her. Dann wird sie aber auch von so einer unglaublich reichen Frau Schuhsortiererin. Also diese unglaublich reiche Frau hat so einen ewig großen Schuhschrank. Und da führt sie jetzt unsere junge, namenlose Erzählerin hin und sagt so, ja, hier, dein Arbeitsplatz. Und sie so, und was mache ich? Naja, du sortierst die Schuhe nach Farben, du putzt sie, du stellst sie wieder zurück, weil tragen tue ich sie ja nie. Ich habe sie einfach nur. Unsere Erzählerin kommt in Teufels Küche, als sie sich mal ein paar Schuhe ausleiht, wie sie es nennt. Dann wird es im Laufe des Buches aber auch immer so ein bisschen wilder und auch ein bisschen schräger, denn sie wird unter anderem auch als Aushilfspiratin auf einem tatsächlichen Piratenschiff eingesetzt, als Ersatz für Darla, die leider über Bord gehen musste. Sie wird auch Assistentin eines Mörders und eines Bankräubers, in den sie sich auch so ein bisschen verliebt. Am allerschrägsten fand ich allerdings, als sie eingesetzt wird als menschliche Seepocke, weil die tatsächlichen Seepocken abgestorben sind. Und da ist so ein, ich habe mir das vorgestellt, wie so ein großes Riff, an dem diese Seepocken so kleben. Aber das sind ja Tiere, Seepocken, die sind quasi abgestorben und sie wird jetzt als Ersatz dieser Seepocke, als menschliche Seepocke eingesetzt. Da hängen auch schon ein paar andere Menschen rum, mit denen sie sich dann unterhält. Aber sie findet das nicht so toll da, weil man ist auch die ganze Zeit nass. Und sie wird auch noch angeheuert von einem kleinen Jungen als Ersatzmutter. Denn seine Mutter heißt Darla.
Okay. Ja,
und ist auf ein Piratenschiff gegangen. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist, Sie hören es schon, es ist irgendwie auch alles ein bisschen verrückt. Natürlich wird es auf die Spitze getrieben. Das größte Ziel unserer Erzählerin ist die Entfristung. Sie möchte einfach einen unbefristeten Job haben. Sie macht dafür alles bis zur absoluten Selbstaufgabe. Sie geht völlig in ihren Jobs auf. Sie fragt sich immer wieder zwischendurch, was mache ich hier eigentlich? Natürlich fragt sie sich das. Oder wenn sie fängt auch bei einer Frau an, die in einer Höhle lebt. Und für diese Frau soll sie die ganze Zeit Flyer verteilen. Das macht sie auch. Über 3000 Flyer soll sie täglich verteilen. Das macht sie auch. Und am Ende des Tages kommt sie wieder in diese Höhle und dann sagt ihre Arbeitgeberin, so, und jetzt holst du alle Flyer wieder. Natürlich fragt sie sich, was sie da macht. Aber sie möchte ja einen Job haben. Sie möchte entfristet werden. Und ihre Mutter hat das Wissen einer Aushilfe an ihre Tochter weitergegeben, die Großmutter an ihre Tochter. So hat sie schon als Mädchen ihren ersten Job gehabt, und zwar war das in einem Haus zu einer bestimmten Zeit Türen und Schränke zu öffnen und nach einer bestimmten Zeit diese wieder zu schließen. Das Motto des Buches ist eigentlich, der Job ist deine persönlichste Performance. Also mach was draus. Denn am Ende winkt dir vielleicht eine Festanstellung. Es ist natürlich wahnsinnig überspitzt, aber es macht so einen Spaß. Hinten steht ein kleines Zitat aus der Washington Post. Hillary Leichter verbindet das Merkwürdige und Existenzielle so, dass es gleichzeitig grauenvoll und hochkomisch ist. Dieses Buch sollten alle lesen, die arbeiten. Es geht natürlich auch so um dieses Thema Work-Life-Balance, aber auch, was macht den Menschen eigentlich aus? Ehrlich, ist es der Job? Okay, bei uns ist das vielleicht tatsächlich ein bisschen, weil wir sind ja BuchhändlerInnen und das überschneidet sich ja tatsächlich. Ne? Unsere Leidenschaft und unser Job, das sehe ich tatsächlich einfach so. Es ist wirklich, it's hilarious, dieses Buch. Ich habe wirklich sehr gelacht und dann blieb mir das Lachen auch echt wieder am Halse stecken, weil es natürlich auch total fürchterlich ist. Also die Hauptsache von Hillary Leichter bei Arche erschienen. Echt ein großer Wurf, finde ich.
Oh ja, es klingt super.
Klingt so. Ganz toll, ja. Aber er hat ja schon ist auch ein bisschen kritisch mit der Arbeitswelt, ne?
Unbedingt kritisch. Also man darf sich nicht täuschen lassen durch diese wirklich auch ein bisschen verrückten Bilder, die sie schafft. Das ist halt sehr allegorisch. Mhm. Aber es ist wirklich, der bittere Ernst steckt wirklich auch in diesen Bildern drin. Es ist absolut kritisch, ja.
Amazon kriegt jetzt eine Gewerkschaft. Ha, ha.
Ha. Oh. Wirklich?
Ja.
Oh, das finde ich großartig. Was für eine gute Nachricht.
Bevor wir jetzt hier in eine unserer politischen Diskussionen einsteigen, sagen wir, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder im Mai und da gleich zweimal hintereinander, nämlich am 1. Mai, am Tag der Arbeit, im Hörstoff Hamburg, dem Podcast der Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler, und am 2. Mai hier mit dem Stories Podcast, die besten Geschichten direkt ins Ohr. Der Mai wird gut und damit sagen wir Tschüss für heute.
Aber der April auch. Tschüss.
Tschüss.